Und weil es die letzte Vorlesung ist, gibt es zumindest zum Anfang ein bisschen Auflockerung. Ich habe eine Anwendung der ganzen Sachen über affine Abbildungen und Isometrien und affine Geometrie zu aktuellem Anlass mitgebracht. Dazu habe ich Ihnen einen Fußball mitgebracht. Hier. Und das Beispiel, das ich jetzt ein bisschen diskutieren würde, ist folgendes. Zurzeit läuft die Frauenfußball-Weltmeisterschaft, also nehmen wir das weiterhin als Beispiel. Und zu Beginn des Finals liegt der Fußball auf dem Anstoßpunkt. Schiedsrichter pfeift, es wird eine Halbzeit lang gekickt. Der Schiedsrichter nimmt am Ende der Halbzeit den Ball unter den Arm, geht in die Kabine und zu Beginn der zweiten Halbzeit legt er den Ball wieder auf den Anstoßpunkt. Behauptung: An der Oberfläche dieses Balles liegen zu Beginn der ersten Halbzeit und zu Beginn der zweiten Halbzeit mindestens zwei Punkte exakt an der gleichen Stelle im Raum. Das Finale findet in Frankfurt statt. Also im Stadion in Frankfurt. Während ich das Ganze jetzt mal kurz an die Tafel schreibe, hat jeder mal Gelegenheit, kurz darüber nachzudenken, was da mathematisch dahinter steckt und wie man diese Behauptung tatsächlich beweisen wollen. Also, das Beispiel, ein Fußball liegt zu Beginn der ersten Halbzeit und zu Beginn der zweiten Halbzeit auf dem Anstoßpunkt. Die Behauptung: Mindestens zwei Punkte der Balloberfläche befinden sich zu diesen beiden Zeitpunkten Ich bin nicht der Erste, der diese Aufgabe stellt. Wer kennt die Aufgabe in dieser Art? In Knobelmagazinen und ähnlichen Scherzen, gut. Diejenigen, die sie kennen, hätte ich jetzt von dem Gedankengang ausgeschlossen. Dann sind wieder alle dabei. Was passiert hier eigentlich? Was hat das mit der Vorlesung zu tun? Hat irgendjemand dazu eine Idee? Ja, da ist ziemlich, greife ich mal auf. Also zunächst einmal, das ist eine Abbildung. Also zunächst einmal F von dem Raum, in dem wir leben, dem A3, den affinen Raum, in den affinen Raum, ist eine Abbildung. Und zwar die Abbildung schickt die Position zu Beginn in der ersten Halbzeit auf die Position zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und zwar, jetzt habe ich ein bisschen vage hingeschrieben, die Position wovon? A priori des Balles. Der Ball wird gekickt, vom Schiedsrichter dann noch irgendwie bewegt und dahin gelegt. Wir überlegen, also a priori ist das eine Abbildung, die sozusagen nur den Ball in sich bewegt, aber wir denken uns das Ganze mal fortgesetzt auf den umgebenden Raum. Und diese Abbildung ist so eine Art Drehung, stimmt. Drehung um welchen Punkt? Ist nicht der Anstoßpunkt, sondern der Mittelpunkt des Balles. Denn wenn das der Anstoßpunkt ist und das der Fußball, dann liegt er danach immer noch auf dem Anstoßpunkt. Eigentlich ist er nicht größer geworden, das wollte ich nicht suggeriert haben. Und der Mittelpunkt wird wieder auf den Mittelpunkt geschickt. Also der Mittelpunkt ist Fixpunkt der Abbildung. Und die Abbildung ist eine Drehung. Drehung, wir hatten sowas irgendwie Isometrie genannt. Irgendwas, Isometrie ist irgendwas, was längeninvariant ist. Der Ball wird zwar im Moment des Kicks möglicherweise deformiert, weil die Fußspitze da rein wird da irgendwie gestaucht, aber eigentlich bleibt der Ball, wenn er nicht gerade platzt, invariant. Das ist eine Isometrie. Aha. So, jetzt wissen wir, was das für eine Abbildung ist. Das ist eine affine Abbildung mit einem Fixpunkt und einer Isometrie. Also f von x ist a mal x plus 0. Das könnte ich auch weglassen. Und a ist eine Abbildungsmatrix zu einer Isometrie. Aha. Was wissen wir über Abbildungsmatrizen von Isometrien? Ja? Wir sind hoffentlich im Reellen, genau. Wir sind im Fußballstadion, genau. Genau. Also A ist ein affiner Raum über R. Wir sind schließlich im Fußballstadion. Und die Isometrie die hat eine Normalform. Und die Normalform, die bestand aus irgendwie Einsen, die bestand aus Minus Einsen und die bestand aus so 2 Kreuz 2 Kästchen. Ich vielleicht jetzt hier nochmal etwas größer hinschreibe. Cosinus Omega 1 hatten wir das genannt. Cosinus Omega 1 minus Sinus Omega 1 Sinus Omega 1. Und hier das Ganze mit Omega 1 ersetzt durch Omega R. Davon kann es mehrere a priori geben von so einer Normalform. Okay. Was hat die Isometrie-Normalform mit unserem Ausgangsproblem zu tun? Ja, das ist eine gute Idee. Was, wie erkenne ich invariante Unterräume? Oder? Die zu den 1 und zu den minus 1 gehörigen. Also die ersten, ich habe jetzt nicht genannt, wie viele 1 und minus 1 es gibt. Also die Einsen sind, gehören zu Eigenvektoren zum Eigenwert 1 dieser Abbildung. Die minus 1 gehören zu Eigenvektoren zum Eigenwert minus 1. Aha. Also, falls eine 1 in der Normalform auftritt, dann sei also B1 der Eigenvektor zu dem Eigenwert 1. Okay, die möchte ich mir angucken. Was heißt, ich möchte die angucken? Schlussendlich will ich Fixpunkte von so einer Abbildung beschreiben. Wo sind die Fixpunkte? Ja, fast. Also vermutlich ist das Richtige gemeint. Also der Eigenvektor ist zunächst einmal ein Vektor und Fixpunkte liegen an der Balloberfläche. Aber wenn das hier mein Eigenvektor B1 ist und der Ball irgendeinen Radius R hat, von so rund, keine Ahnung, 15 Zentimetern, Radius, und dann kann ich tatsächlich den Punkt, also den Eigenvektor nehme ich mal vielleicht normiert und B1 normiert, also Länge 1, ja, was auch immer die Einheit ist, in der ich Radius messe, dann ist R mal B1 und minus R mal B1 sind Punkte an der Oberfläche. Und die Bilder und f von RB1, ja, hier schreibe ich plus minus B1 hin, plus minus RB1 meine ich natürlich. F ist linear, das ist plus bzw. minus RF von B1 und F von B1 ist ein Eigenvektor zum Eigenwert 1. Das heißt, das ist wieder plus oder minus R mal B1. Aha. Das heißt, ich habe Fixpunkte gefunden. Jetzt habe ich aber im Moment eine Bedingung reingesteckt. Falls es eine 1 in der Normalform, falls eine 1 in der Normalform auftritt. Ja, und wenn nicht? Gut, zunächst einmal, eine plus 1 oder eine minus 1 muss in der 3×3-Matrix auftreten. Damit sind wir schon fast dort. Die Dimension von a hoch 3 ist 3. Das heißt, ich habe entweder 0 oder ein Drehkästchen und dementsprechend bleiben 3 von diesen anderen Teilen von den plus oder minus 1 übrig. Daraus folgt 0 oder ein Drehkästchen. Und daraus folgt ein oder die Anzahl der plus minus 1 ist 1 oder 3. Okay. Wenn ich also wenn ich eine plus 1 habe oder sogar 3 oder unter diesen 3 von davon mindestens eine plus 1 auftaucht, ist alles okay. Welchen Fall habe ich jetzt noch nicht behandelt? Was könnte noch schief gehen? Ja. Es könnte minus es könnten nur minus 1 Problemfälle, nur minus 1 oder nur minus 1 und ein Drehkästchen. So, das heißt, nur minus 1 würde bedeuten minus 1, minus 1, minus 1 und das hier wäre die minus 1 und hier so ein Drehkästchen. Offenbar treten die Problemfälle nicht auf. Warum nicht? Genau. Nur minus 1 würde bedeuten, nur alles spiegeln. Und auf dem Fußball steht drauf, FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft oder irgendwie sowas ähnliches. Und wenn ich den Ball umstülpe oder spiegele, dann kann ich FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft nicht mehr vernünftig lesen. Dann steht da, wie es halt einfach ein gespiegeltes Stück Text aussieht. Der Ball wird nicht gespiegelt, behaupte ich. Behaupten zumindest zwei Leute hier. Ich hoffe, damit ist jeder einverstanden. Woran erkennt man eine Spiegelung? Was ist eigentlich das Charakteristische an der Spiegelung? Warum, oder an so einer Umstülpung? Wann kann ich die Schrift oben noch lesen, auf der Balloberfläche? Wann kann ich sie nicht mehr lesen, es sei denn, ich gebe mir große Mühe, Spiegelschrift zu lesen? Woran erkenne ich das an der Matrix? Da hinten ist eine Wortmeldung. Ja. Was ist hier in dem Fall? Was ist die charakteristische Größe, die umgedreht wird? Ja, und das noch ein. Ja, das ist die Behauptung, dass wenn ich eine 1 habe und mich hier um die Y drehe, dann das ist okay. Naja, wenn da eine minus 1 ist, behaupte ich, kann man die Schrift nicht mehr lesen. Was ist denn die Determinante dieser Matrix? Na gut, in dem Fall ist es irgendwie albern. Die ist natürlich hier minus 1. Die Determinante dieser Matrix ist die Determinante der Matrix ist auch minus 1, denn die ist minus 1 mal das, was hier rauskommt. Und hier steht Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat. Und Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat, egal was Omega 1 ist, gibt auch 1. Also diese Matrix hat Determinante minus 1, während diese Matrix hat Determinante plus 1. Und die Problemfälle treten nicht auf, da Determinante minus 1 Determinante von A gleich minus 1 äquivalent dazu ist oder kleiner 0. Ich bin eh bei einer Bewegung, dann ist es eh nur plus oder minus 1, dass F nicht orientierungserhaltend ist. Determinante minus 1 bedeutet, wenn ich mir so mein Koordinatensystem mit so einem üblichen Dreibein vorstelle und die Transformation, die Determinante minus 1 hat, ist gerade diejenige, die einen Vektor rumdreht und die anderen da lässt, wo sie vorher waren. Ich habe sie jetzt etwas kleiner gezeichnet, nur dass man einfach sieht, was kam. Aber Fußballspielen ist orientierungserhaltend. Oder anders ausgedrückt, nachdem ich mit einem Ball eine Weile lang Fußball gespielt habe, kann ich die Schrift immer noch lesen, es sei denn, ich habe so lange damit gespielt, dass die Schrift an der Oberfläche vielleicht inzwischen etwas abgeblättert ist. Ich hoffe, ich habe mit dem Beispiel, das Wesentlichste an dem Beispiel ist eigentlich der Schritt da oben. Der Schritt der Verwendung der Normalform. Die Übersetzung von einem praktischen Problem wie Fußballspiel in Eigenschaften von affinen Abbildungen ist eine Geschichte. Ich hätte auch direkt mal vorgeben können, dass ich eine affine Abbildung habe, die einen Fixpunkt hat, die orientierungserhaltend ist, also positive Determinante, und fragen können, wie viele Fixpunkte auf einer Kugeloberfläche so eine Abbildung hat. Und was uns eigentlich geholfen hat, war die Normalform der Isometrie. An der haben wir sozusagen direkt ablösen können, zunächst einmal, dass sie Fixpunkte hat, und an der Normalform, nur mal um den Nutzen noch mal klar zu machen, sehen wir auch direkt, wie viele Fixpunkte sie hat. Die Aufgabenstellung hat ursprünglich mindestens zwei. Wann sind es denn mehr als zwei? Wenn man mehrere Einsen hat, wie viele Einsen haben wir denn, wenn wir mehrere Einsen haben? Und auch dafür verwenden wir wieder die, sowohl die Isometrie-Normalform als auch die Eigenschaft der Determinante, dass sie positiv ist. Und drei Einsen bedeutet es die Identität. Also Schlussbemerkung zu dem Beispiel. Mehr als zwei Fixpunkte ist äquivalent dazu, dass F ist die Identität. Okay. So viele Beispiele von vollkommen praktischem Nutzen habe ich jetzt auch nicht. Ich möchte noch ein bisschen weiter mal theoretisch ausarbeiten, was wir hier machen. Normalformen einfach von Abbildungen aufstellen, sodass wir dann anschließend in Abbildungen sehr schnell ablesen können, was sie wirklich tun. Und nützlich an den Abbildungen hier war, dass die tatsächlich einen Fixpunkt hatte. Weil sie einen Fixpunkt hatte, war die Abbildung f von x gleich a mal x, und es war eigentlich ein Problem von linearen Abbildungen und auch nicht mal von affinen Abbildungen. Im Allgemeinen haben affine Abbildungen nicht unbedingt einen Fixpunkt. Und je nachdem, ob sie einen haben oder nicht haben und wann sie einen haben, kann man irgendwie eine Normalform von einer affinen Abbildung hinschreiben. Und das ist das, was ich jetzt tun werde. Zunächst einmal kleines Lemma. Wenn f keinen Fixpunkt hat, so hat die zugehörige ich bin wieder in dem Fall sozusagen f Bewegung. Also eine affine Abbildung, die Distanzen invariant lässt. Sozusagen in dem Kapitel, bei dem auch die letzte Vorlesung aufgehört hat. Und wenn f keinen Fixpunkt hat, so hat die zugehörige Isometrie Isometrie den Eigenwert 1. Oder anders ausgedrückt, wenn die Isometrie zu so einer Bewegung keinen Eigenwert plus 1 hat, dann kann ich, dann hat f einen Fixpunkt. Und warum ist es geschickt, wenn f einen Fixpunkt hat? Naja, dann kann ich, wie wir es da oben auch getan gemacht haben, das Koordinatensystem so wählen, dass die Abbildung gerade f von x gleich a mal x plus sonst gar nichts mehr ist. Wie machen wir das? Naja, f hat einen Fixpunkt. Genau, dann, jetzt wählen wir ein Koordinatensystem. Wir schreiben das in Koordinaten hin. Wenn es einen Punkt x in dem a hoch n gibt, sodass f von x gleich x ist und f von x gleich ax plus, plus klein a, das muss gleich x sein. Ist ein Fixpunkt, steht hier. Und umgeformt heißt es einfach, dass ax minus x gleich minus a ist. Ich habe die x auf die andere Seite sortiert oder anders ausgedrückt, dass a minus die 3 kreuz 3 Einheitsmatrix mal x gleich minus a ist. Aber jetzt sind wir fertig. Wenn a nicht den Eigenwert plus 1 hat, dann ist a minus die 3 kreuz 3 Einheitsmatrix regulär. Und dann ist das reguläre Matrix mal x gleich irgendwas, dann ist das hier lösbar. Dann dieses lineare Gleichungssystem ist lösbar. Aha, gut, also es ist einfach eine kleine Vorbemerkung, um jetzt mit der Klassifikation von Bewegungen anzufangen. Und jetzt gibt es zwei Fälle. Erster Fall. Kann man das lesen? Vermutlich nicht wegen dem Schatten. Erster Fall ist, ich habe eine Bewegung mit Fixpunkt. Was mache ich dann? Wie kann ich dann meine Bewegung sozusagen in geschicktester Form darstellen? Na, ich mache einfach das, was ich oben getan habe. Wähle kartesisches Koordinatensystem mit O ein Fixpunkt und B1 bis Bn. B1 bis Bn die Basis zur Normalform. Und dann ist f von x gleich a mal x und mit a, naja, wie es auch da oben schon steht, mit a gleich plus 1 minus Einsen und Kästchen. Der Fall ist nicht besonders spannend, beziehungsweise der Fall ist einfach der Fall, wie wir ihn gerade sozusagen in dem Anwendungsbeispiel tatsächlich auch schon gesehen haben. Der zweite Fall ist irgendwie ein bisschen interessanter. Bewegungen ohne Fixpunkt. Was will man eigentlich? Was würde man eigentlich wollen? Wenn ich mich schon bewegen muss, also dann muss ich schon die Abbildung die Abbildung f von x gleich a mal x, die kriegt jetzt ein kleines a. A gleich 0 kann ich nicht haben, denn sonst hätte ich einen Fixpunkt. Und um solche Abbildungen zu klassifizieren, ist es hier und in der Mathematik generell ein gutes Prinzip, dieses a so einfach wie möglich zu machen. Frage an die mathematische Intuition. Was heißt eigentlich so einfach wie möglich? Was würde man sich wünschen? Also das ist keine wohldefinierte Frage, das ist einfach eine Frage, was würde man sich wünschen, wenn man so ein einfaches A wie möglich da hinschreiben würde? Besteht nur aus Einsen und Nullen, wäre schön. Gut, noch eine andere Idee, wie viele Einsen, wie viele Nullen? Als Wunsch kann man sozusagen durchaus sagen, ich habe auch nur nach der Intuition gefragt, was klappen wird, ist möglichst viele Nullen. Es geht auch in die Richtung, also eine Eins wäre, wenn das nicht der Nullvektor ist, natürlich so viele Nullen wie möglich. Das heißt, so viele Nullen wie möglich. Noch eine Frage ans Publikum oder die Intuition. Können wir das immer realisieren, dass da nur der Wunsch, der jetzt gerade geäußert wurde, dass da nur eine Eins steht und ansonsten Nullen? Ja. Die Idee ist sozusagen nachher für das, was wir tatsächlich tun würden, eine gute, aber nur eine 1 und lauter Nullen klappt im Allgemeinen nicht. Hat jemand ein Beispiel für eine Abbildung, bei der das nicht möglich sein wird? Vielleicht ist es schwierig, sozusagen, sich das Beispiel überhaupt vorzustellen, wenn gar nicht ganz klar ist, was ist unser Freiheitsgrad, was können wir wählen. Natürlich wollen wir den Punkt und die Basis beide geschickt wählen, sodass wir hier dieses A mit möglichst vielen Nullen da reinkriegen. Aber was können wir eigentlich tun? Dazu rechnen wir uns mal sozusagen rum. Also, das ist das gegebene, also gegeben ist f von x gleich ax plus das a. Und bezüglich einem Ursprung o und wie das Koordinatensystem aussieht, ich glaube, im Moment brauche ich die Basis gar nicht. Die Basis möchte ich im Moment gar nicht angeben. Und wie sieht die Abbildung eigentlich aus? Was passiert, wenn ich eigentlich einen anderen Ursprung wähle? Gestalt der Abbildung f, falls Ursprung O' gewählt. Also die Abbildung f bezüglich O', ich schreibe das vielleicht mal als Index unten drunter, die schickt dann x auf ax plus a', aber was ist eigentlich a'? Wie kann ich eigentlich a' berechnen? Jetzt habe ich einen neuen Ursprung O. Also A' muss ja irgendwie von O, O, von O', O und F abhängen. Nun, was ist eigentlich A'? A' ist doch das, was mit dem Ursprung passiert. Die Abbildung, die Gestalt einer affinen Abbildung ist immer so gegeben, dass hier steht, was mit dem Ursprung passiert. Also A', und zwar mit dem Ursprung, bezüglich dem ich rechne. Also A' ist O' f von O' und der Verbindungsvektor dazwischen. So, das wollen wir jetzt irgendwie in Verbindung setzen mit Größen, die wir tatsächlich kennen. Ja, was kennen wir? Wir kennen A. Oder ja, wir wollen ja A vereinfachen. A ist aber das gleiche, ist der Verbindungsvektor zwischen O und f von O. Also vergleichen wir mal. Wenn wir das mit dem Verbindungsvektor O und f von O vergleichen wollen, machen wir zwei Fehler, nämlich erstens mal den Verbindungsvektor und anschließend den Verbindungsvektor zwischen f von O und f von O'. Nun, was steht da? Da vorne, will ich das jetzt schon umschreiben, nenne ich das hier nenne ich mal vorübergehend einfach c. Das ist irgendeine Konstante, der gebe ich mal einen Namen, denn die taucht in der Gleichung zweimal im Wesentlichen auf. Die taucht hier auf und hier taucht sie ja vom Prinzip auch nochmal auf. Das ist, wenn das der Vektor O', wenn der c heißt, ist das das Bild von c, bis auf die Tatsache, dass die Argumente falsch rum sind. Argumente falsch rum ist das Vorzeichen minus 1 und das ist das Bild eines Verbindungsvektors. Bild eines Verbindungsvektors heißt, die zugehörige lineare Abbildung auf c losgelassen. Also, das ist c. Plus, und jetzt habe ich erstmal argumentiert, was das hinten ist, das ist die zugehörige lineare Abbildung, die hieß in Koordinaten a mal, auf c losgelassen und das Vorzeichen noch rumgedreht, denn die beiden Argumente stehen hier O und O' in der anderen Reihenfolge als da vorne. Und der mittlere, das ist einfach a. Aha, was haben wir jetzt erreicht? Das A, jetzt wissen wir, wie das A' aus der Verschiebung, die wir uns eigentlich wählen können. Das C ist das, was wir uns wählen können. Wir können den neuen Ursprung irgendwo anders hinsetzen. Wir können den neuen Ursprung als den alten Ursprung plus ein C wählen, um damit alles geschickter zu machen, um A' geschickt hinzukriegen. Also nochmal hingeschrieben, A' ist A minus A minus 3 Kreuz 3 Einheitsmatrix mal C. Oder nochmal anders hingeschrieben, ich kann A minus 3 Kreuz 3 Einheitsmatrix C gleich A Strich minus A. Habe ich jetzt das Vorzeichen richtig? Nee. So, ist es richtig. So. Wie sieht eigentlich A minus die 3 Kreuz 3 Einheitsmatrix aus? 3, ich bin noch zu sehr in meinem Beispiel von vorhin. Hier steht natürlich jetzt ein beliebiges N. Den R hoch 3 und das Fußballspielen haben wir jetzt wieder hinter uns gelassen. Wie sieht eigentlich diese Matrix aus? Ist diese Matrix regulär? Na, dann könnten wir auflösen. Dann könnten wir hier für A' was Beliebiges hinkriegen. Im Allgemeinen ist die nicht regulär. Das ist ja genau das, was wir im Lemma hatten. Wenn hier Eigenwerte 1 auftauchen, haben wir ein Problem. Aber wie sieht eigentlich A minus diese Einheitsmatrix aus? Nun, ich habe bisher noch nichts gesagt bezüglich so eine Abbildung, die geben wir uns am besten, dazu gehört natürlich ein kartesisches Koordinatensystem. Da oben habe ich es hingeschrieben, bezüglich irgendeiner Basis, in der A Normalform hat. Wenn ich auch hier den Teil ergänze, was ich tun kann, ich kann hier mein Koordinatensystem auch so wählen, dass A Normalform hat, dann weiß ich, wie diese Matrix aussieht. Die Matrix ist einfach so eine Normalformmatrix, wie da oben hingeschrieben, und die Matrix konstant 1 abgezogen. Also was passiert da? Da steht Nullen. Das waren mal ursprünglich die Einsen. Aus den Minus Einsen werden Minus Zweien. Und aus den Drehkästchen, davon gibt es mehrere, aus Platzgründen kriege ich jetzt wohl nur 1 hin. Und da steht Cosinus Omega 1 minus 1 auf der Diagonalen. Und hier steht immer noch der Minus Sinus Omega 1 und hier steht immer noch Sinus Omega 1. Und von der Sorte gibt es eine ganze Menge. So, diese Teilmatrix, die ich hier unten einzeichne, die ist regulär. Die minus 2, die Determinante davon kann man sofort ausrechnen. Die minus 2 multiplizieren sich einfach nur auf und die Determinante von so einem Drehkästchen, bei dem ich 1 abgezogen habe, die ist von 0 verschieden. Wenn das Omega 1 nicht gerade so war, dass ich hier plus 1 hatte. Wenn also Omega 1 nicht gerade 0 war. Aha. So eine Matrix habe ich und die kann ich kann mir irgendein C wählen, sodass diese Matrix mal C gleich A minus A Strich ergibt. Und A Strich ist A, also hier in der Notation war A das ursprüngliche, und A' ist das neue, günstige Koordinatensystem, bei dem ich so viele Nullen machen möchte wie möglich. Also nochmal die Frage, wie viele Nullen kann ich in A' erreichen? Wie viele der von 0 verschiedenen Koordinaten von A bleiben potenziell bestehen? Frage umformuliert, so eine Matrix mal C gleich eine rechte Seite. Wann ist das lösbar? Wann ist so ein Gleichungssystem lösbar? Wie muss der Vektor auf der rechten Seite aussehen, damit das lösbar ist? Gibt es eine genau dann Wenn-Bedingung, die hoffentlich aus der linearen Algebra 1 bekannt sein sollte? Ja? Die ersten, wenn das hier, R haben wir schon verwendet, ich möchte eine andere bezeichnen, nehmen wir den Buchstaben S für die Anzahl der Nullen hier. Wenn die ersten S-Einträge 0 sind, die müssen 0 sein, denn egal, was ich für C hernehme, es wird ja in den ersten Einträgen nur mit diesen Nullen hier multipliziert, da kommt 0 raus. Und egal, was hier unten steht, es ist lösbar, also egal, was hier unten steht, es ist lösbar. Und es ist lösbar genau dann, wenn ich oben S-Nullen habe. Aha. Konsequenz für unser eigentliches Problem. Was heißt das? Hier oben muss ich S-Nullen haben. Das heißt, in den ersten S-Koordinaten dürfen sich A und A' nicht unterscheiden. Oder können sich nicht unterscheiden. Oder anders ausgedrückt, in den ersten S-Koordinaten, da kann ich nichts machen. Und in den letzten S-Koordinaten, da kann ich alles tun, was ich will. In den letzten N-S-Koordinaten kann ich alles tun, was ich will. Da kann ich zum Beispiel A' gleich 0 setzen und die gesamte Differenz, also A minus A', vereinfachen. Also zusammengefasst, ja, das kriege ich noch hier an die Stelle hin. Nee, wie ist es? Ich nehme A Strich gleich A1 bis AS und dann nur 0. Dann ist A minus A' besteht aus 0 am Anfang, AS plus 1 bis AN und das lineare Gleichungssystem mit dieser rechten Seite ist lösbar. Das heißt, damit habe ich schon mal gezeigt, dass ich A' vereinfachen kann auf maximal S von 0 verschiedene Koordinaten. Und besser geht's nicht. Also, ich schreibe den Slogan, habe ich jetzt gerade mal angeschrieben. Und wisch mal die Tafel, um tatsächlich die Normalform dann auf die nächste Tafel sauber aufzuschreiben. Also, zusammengefasst. Ist der Satz, jede Bewegung lässt sich bezüglich einem geeigneten Koordinatensystem heißt im Kontext von Bewegungen sowieso immer kartesischen Koordinatensystem schreiben als f von x gleich ax plus, jetzt verwende ich wieder Bezeichnung a, mit a in Isometrie-Normalform. S ist die Anzahl der Einsen, der Plus-Einsen sollte ich vielleicht zur Präzisierung dazu schreiben, wie auch oben angedeutet, in der Isometrie Normalform und A besteht aus irgendwas in den ersten S-Koordinaten und danach habe ich nur noch Nullen. Der Satz, den, ja? Keine Antwort auf diese Frage. Kein Kommentar zu dieser der Frage. Gut, wie klausurrelevant das ist, beantworte ich hier nicht. Ich beantworte hier sozusagen zunächst einmal Mathematik. Ob dazu morgen irgendwas drankommt, kann sich jeder irgendwie selbst überlegen. Ich möchte hier einfach ein paar mathematische Dinge vermitteln, was man tatsächlich, wie man Abbildungen geeignet schreiben kann, einfach schreiben kann und vielleicht am Anfang ein paar Hinweise gegeben haben, wozu so irgendwas nützlich ist. Und ich werde versprechen, dass sozusagen danach noch irgendein Satz kommt. Und wer glaubt, dass alles, was ein Satz mit Satz beginnt, nicht für die Klausur relevant ist, ist nicht verpflichtet, weiter zuzuhören. Um meinen Satz, also meinen grammatikalischen Satz zu Ende zu bringen, die Tatsache, dass ich jede Bewegung so weit vereinfachen kann, wie es hier an der Tafel steht, das habe ich bereits oben bewiesen. Das habe ich bereits oben bewiesen, indem ich gesagt habe, naja, wenn so die Isometrie-Normalform aussieht, dann ist der untere Teil regulär, dann kann ich das Gleichungssystem lösen. Was vielleicht noch eines Kommentars bedarf, ist die Frage, die ich vorhin in den Raum gestellt habe, ist, kann ich es besser machen? Kann ich hier noch mehr von null verschiedene Koordinaten erzwingen? Also dass hier, der Wunsch wurde mal geäußert, vielleicht schaffe ich es ja mit nur einem von null verschiedenen Koordinaten. Hier habe ich S von null verschiedene Koordinaten, wobei S die Anzahl der Einsen sind. Vielleicht sieht irgendjemand aus dem Publikum die Antwort auf die Frage, beziehungsweise so wie ich das suggeriere und so wie der Satz dasteht, wird die Antwort lauten, geht natürlich nicht besser. Warum geht es nicht besser? Für welche Abbildungen geht es nicht besser? Das Beispiel wird wohl eine Abbildung sein mit mehr als einer 1 in der Isometrie-Normalform. Und irgendeiner rechten Seite, die auch mehr als 1 von 0 verschiedenen Vektor hat. Ich sehe eine Wortmeldung, aber eigentlich würde ich gerne auf diese Frage viele Wortmeldungen sehen. Nun, ich schreibe einfach mal hin, dies ist optimal. Das Beispiel ist einfach, wenn ich a gleich die Identität hernehme. Das heißt, ich habe n Einsen auf der Diagonalen und ich beantworte gleich die Frage und schreibe jetzt aber nochmal den Satz zu Ende. Und mein Verschiebungsvektor ist 1, 1, also jedenfalls hat nur von 0 verschiedene Einträge. Oder könnte ich auch 17 Pi und sonst irgendwas hinschreiben. Wenn A die Identität ist, wie kann ich es denn dann besser machen? Dazu müsste ich nochmal da oben auf die Gleichung starren, die da heißt A minus die Identität N mal C ist gleich irgendwas. Da steht aber auf der linken Seite A minus die N Kreuz N Einheitsmatrix. Das ist die Nullmatrix. Das heißt, egal welchen Vektor ich für C wähle, egal wie ich meinen Ursprung verschieben will, ich mache überhaupt nichts bei der Matrix. Also den Satz zu Ende geschrieben, jede Verschiebung des Ursprungs resultiert im gleichen A. Das heißt, die Verschiebung also ist die Veränderung, sollte ich sagen, ist A minus die N Kreuz N Einheitsmatrix mal C. Und was hier steht, ist einfach die Nullmatrix. Frage?
Ja, das hat sich jetzt eigentlich auch schon ein bisschen geklärt. Also wir haben ja angefangen mit, dass wir die Basis uns festgelegt haben, dass A Normalform hat.
Ja.
Die ist festgelegt. Dann haben wir nur noch den Nullpunkt verschoben, sodass A möglichst einfach wird. Und an mehr können wir ja gar nicht drehen.
Ja.
Und deswegen muss A dann, wenn wir das A dann noch vereinfacht würden, müssen wir unsere Basis vielleicht noch ändern, aber das wollen wir nicht.
Wir könnten natürlich die Basis ändern, aber die Menge aller Cs, die wir kriegen durch Ursprungsverschiebung, die hängt nicht von der Basiswahl ab. Oder anders ausgedrückt, egal wie wir die Basis egal welche Basis wir hernehmen, die Menge aller Ursprungsverschiebungen ist die Menge die Menge aller Effekte von Ursprungsverschiebungen auf A. Hängt nicht von irgendeiner Basiswahl ab. Es ist einfach die Menge aller Effekte von Ursprungsverschiebungen. Nur um diese sozusagen geschickt zu beschreiben, um zu beschreiben, was können wir durch Ursprungsverschiebung erreichen, da haben wir uns wieder eine geschickte Basis gewählt, nämlich die Basis von Normalform. Und damit konnten wir das tatsächlich beschreiben, was wir durch Ursprungsveränderung hinkriegen konnten. Also selbst wenn wir jetzt nachträglich nochmal hier irgendwie die Basis ändern wollten und dann nochmal den Ursprung verschieben, weniger als S von 0 verschiedene Einträge kriegen wir auch dann nicht hin. Das ist die Behauptung, die dahinter steckt. Okay, das Ganze schreit auf jeden Fall nach einem Beispiel, da ich sozusagen gehalten bin, weniger Sätze anzuschreiben. Wir sind im zweidimensionalen affinen Raum gleich R2. Und die Frage ist, welche Arten klassifiziere Bewegung. Welche Arten von Bewegungen gibt es? Nun, die erste Teilantwort nehme ich bereits vorweg. Es gibt Bewegungen mit Fixpunkt und ohne Fixpunkt. Das hatte ich beschrieben im ersten Fall. Das heißt, es existiert ein Fixpunkt. Das heißt, f von x gleich a mal x plus gar nichts. Da ist es nur die Normalform von Isometrien im zweidimensionalen Fall. Und das hatten wir bereits in irgendeinem vorherigen Beispiel. Da gibt es für A die Möglichkeiten, dass es die 2 kreuz 2 Einheitsmatrix ist, dass es 1 minus 1 ist, dass es die minus 1 minus 1 ist oder dass es ein echtes Drehkästchen ist. Cosinus, Minus, Sinus, Sinus, Cosinus. Und die Matrizen, also die Abbildungen, heißen auch einfach die Identität. Das ist eine Achsenspiegelung. Das ist eine Punktspiegelung am Ursprung, am Fixpunkt. Und das hier ist natürlich eine Drehung. Und die Punktspiegelung und die Drehung sind jeweils um den Fixpunkt. Was ist die andere Achsenspiegelung? Das wäre erlaubt, aber sozusagen, es ist auch einfach eine Achsenspiegelung. Und wir haben die Normalform, also sprich die Basis, immer so gewählt, dass wir zuerst die Minus-Einsen sortieren, dann die Plus-Einsen sortieren, dann die Minus-Einsen sortieren und dann die Drehkästchen. Jede andere Art von Sortierung dieser Basisvektoren ist natürlich auch eine Isometrie, taucht auch in der Liste auf, aber wenn wir sie einfach nur klassifizieren, dann ist es immer Klassifikation bis auf Basiswahl und deswegen brauchen wir sie nicht extra aufführen. So, das, wie gesagt, war nur eine Wiederholung aus einem Fall, den wir schon hatten und der hat auch gar nichts mit affinen Abbildungen zu tun, sondern nur mit Normalformen. Und der zweite Fall ist ohne Fixpunkt. Ohne Fixpunkt bedeutet, dass es mindestens einen Eigenwert 1 gibt. Das heißt, S war die Anzahl der Einsen, ist mindestens 1. Und naja, dann kann ich hier auch nochmal durch die Normalform durchgucken. Welche beiden Fälle haben mindestens eine 1? Das sind natürlich nur die beiden Fälle. Und wenn ich 2 Einsen habe, das heißt in dem Fall, dann kann ich gar nichts Besonderes machen. Also 2a ist f von x gleich die Einheitsmatrix angewandt auf x, es ist x plus ein klein a und das a beliebig. Und was ist das hier? Das ist einfach eine Translation um einen beliebigen Vektor. Und der Fall 2b, naja, da habe ich eine 1 und eine minus 1. Das heißt, f von x gleich 1, 0, 0, minus 1 mal x. Und da kann ich, wenn a in der ersten Koordinate was von 0 Verschiedenes hat, dann kann ich nichts dran ändern. Aber in der zweiten Koordinate kann ich auf jeden Fall eine 0 erzeugen. Das heißt, da steht irgendein kleiner a1 und im zweiten Teil steht eine 0. Das hier braucht vielleicht ein kleines Bildchen. Was ist das hier überhaupt für eine Abbildung? Nun, die Abbildung, die hat hier mein Koordinatensystem, das ist b1 und b2. B1 wird fix gelassen, B1 wird umgeklappt. Das heißt, das neue Koordinatensystem sieht in erster Näherung gesprochen so aus, B1, B2, aber jetzt habe ich das irgendwie beliebig verschoben. Und die Behauptung ist, ich kann es im Allgemeinen besser machen. Wenn ich meinen Ursprung geschickt gewählt habe, habe ich nicht eine beliebige Verschiebung, sondern ich habe nur eine Verschiebung in Richtung der ersten Koordinate. Das heißt, im Allgemeinen brauche ich nicht so ein Bild, sondern mein neues Koordinatensystem sieht so aus, dass das ist der gleiche Vektor B1 ist und das ist mein neuer Ursprung, also das ist O und das ist der Ursprung O' und das B2 ist nach unten umgeklappt worden. Eine Spiegelung und ein bisschen verschoben, das Ding heißt irgendwie Schubspiegelung. Spiegelung. Womit jetzt hiermit die Klassifikation, zumindest im zweidimensionalen Fall, vollkommen komplett ist, ich kann nichts tun, verschieben, an der Achse spiegeln und noch verschieben in Richtung der Achse, Schubspiegelung. Ansonsten kann ich mich um einen Punkt vollständig rumdrehen, also Punktspiegelung, oder nur ein Stückchen weit rumdrehen, eine Drehung durchführen. Im Dreidimensionalen kann man das auch noch durchführen, da passiert auch viel schöne Geometrie, aber die Liste ist doch beträchtlich länger. Zum Abschluss gibt es noch einen Satz. Der Satz verwendet eigentlich überhaupt nichts Neues, aber ist nochmal sozusagen eine Zusammenfassung, aus was bestand das eigentlich alles. Wir wollen wir haben eine beliebige affine Abbildung. Ich schreibe das bewusst nochmal vorne dran. Das ist jetzt nicht mehr im Abschnitt, dass wir uns jetzt nicht mehr im Abschnitt über Bewegungen uns aufhalten. Und wollen diese beliebige affine Abbildung schreiben in besonders einfache affine Abbildungen. In Abbildungen, die wir uns besonders gut vorstellen können. Jetzt kommt mal wieder eine Frage ans Publikum. Wer kann sich denn welche Abbildungen gut vorstellen? Welche Klassen von Abbildungen kann sich denn jemand sozusagen gut vorstellen? Aus was könnte man eine beliebige affine Abbildung zusammensetzen? Bausteine für sowas. Hat jemand irgendwie eine Vorstellung? Auf die Frage gibt es viele verschiedene Antworten und ich gebe nur eine davon jetzt tatsächlich mal an. Aber immerhin. Da war irgendwie eine vorsichtige Meldung. Ja, natürlich können wir irgendeine Matrix nehmen. Wir haben eine beliebige affine Abbildung, schreibt sich immer f von x gleich ax plus b. Klein a hatten wir das die ganze Zeit genannt. Das ist natürlich vollkommen richtig, damit haben wir das beschrieben. Aber üblicherweise, zum Beispiel, wir wollen überprüfen, ob die Matrix irgendwas invariant lässt. Oder ob alle affinen Abbildungen irgendwas invariant lassen. Zum Beispiel irgendeine kompliziertere Version von einem Teilverhältnis, baryzentrische Koordinaten oder sonst irgendwas, was auch immer das bedeutet. Und oftmals ist es geschickt, eine affine Abbildung in einfache affine Abbildungen zu zerpflücken, von Unterklassen von Abbildungen, wie zum Beispiel Punktspiegelungen, was jetzt ein schlechtes Beispiel ist, und gucken, ob die Invariante, die man sich dann anguckt, unter den einzelnen Abbildungen invariant ist. Und wenn man sozusagen jede affine Abbildung als Verkettung von einzelnen Bausteinchen schreiben kann, wovon und jedes, jeder einzelne Baustein lässt die Eigenschaft Teilverhältnis oder baryzentrische Koordinate oder Parallelität invariant, dann lässt auch jede Verkettung das invariant. Das ist sozusagen die Idee von so einer Zerpflückung. Was für spezielle Klassen von affinen Abbildungen haben wir denn jetzt die ganze Zeit gesehen? Nicht genügend klar gemacht, als dass sie jetzt spontan auftauchen würden. Ja? Da sind ein paar gute dabei. Also Translationen sind jedenfalls, möchte ich gerne aufnehmen in die Liste. Ich glaube, eine Translation, die versteht nun wirklich jeder, wie das so irgendwie geometrisch aussieht und was darunter passiert. Rotation ist auch irgendwie ganz gut. Aber wobei ich da jetzt alles, was sich bewegt, also alle Isometrien am liebsten mal in einen Topf werfen würde. Also wir haben Translation. Wir haben eine Isometrie. Also vielleicht nochmal drüber nachgedacht. Wenn die Abbildung f von x gleich ax plus ein klein a ist, dann ist a der Translationsanteil. Dann muss ich aber jede Matrix f von x gleich a mal x schreiben als Verkettung von einfachen Matrizen. Dafür wird Isometrie nicht ausreichen. Damit lasse ich ja die Metrik invariant. Damit lasse ich einen Ball genauso groß, also genauso rund, wie er immer war, mit jeder Isometrie. Was kann ich denn noch mit einem Ball machen, außer ihn rund zu lassen? Eine andere Art von Bewegung. Eine andere Art von affiner Abbildung, Entschuldigung, nicht Bewegung. Ich hoffe, ich habe da irgendwie Streckungen gehört. Genau. Also eine Streckung, was ist eine Streckung in der Matrix ausgedrückt? Eine Streckung in der Matrix ist so eine Diagonalmatrix, D1 bis Dn. So eine Streckung macht aus so einem ursprünglich runden Ball ein Ei. Gut. Kann ich aus einem Ball, außer ihn zu drehen, ihn zu einem Ei zu deformieren, noch irgendwas machen? Ja? Ich kann ihn scheren. Und genau das ist das, was ich noch brauche. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich die Reihenfolge so gerne hätte, wie es im Endeffekt rauskommt. Scherung. Also. Beliebig sein. Also ich schreibe mal Scherung hier rein und baue das Ganze zu einem vollständigen Satz zusammen. Dann gibt es eine Isometrie und die Isometrie gehört zu einer Matrix, die ich K nenne und die orthogonal ist. Und die Streckung gehört zu einer Matrix, die ich D nenne und die diagonal ist. Und die Scherung, was macht eine Scherung? Eine Scherung, das hatten wir im Zweidimensionalen gesehen, typischerweise, dann macht es 1 irgendwas. Und hier will ich das mal irgendwie mit Theta 1 bezeichnen, aber wir sind nicht im Zweidimensionalen. Und eine n-dimensionale Scherung sieht vom Prinzip genauso aus. Da heißen die Koordinaten Theta 1, 2 bis Theta 1, n. Und hier runter, hier unten steht Theta n minus 1, n und so weiter. Also diese Scherungsmatrix, die nenne ich U und die ist eine obere Dreiecksmatrix mit Einsen auf der Diagonalen. U, weil U steht für Upper Triangular. Aus irgendwelchen Gründen ist die englische Bezeichnung mir hier geläufig, deswegen kann ich mich da kaum von trennen. Aha. Dann gibt es eine Isometrie, eine Streckung und eine Translation. Die Translation ist x geht auf x plus klein a, sodass, jetzt muss ich die Reihenfolge richtig machen, sodass f von x gleich Verschiebung um a Rotation, also mit der orthogonalen Matrix K, Scherung mit U und anschließend Reskalierung mit D ist. Und das...
Das A ganz am Ende oder ist es irgendwie in Klammern?
Also gleich x plus a und üblicherweise die Matrix, die wir die ganze Zeit mit groß A bezeichnet haben, die Matrix der linearen Abbildung, die dem zugrunde liegt, bezüglich einem festen Koordinatensystem, die lässt sich schreiben als d mal u mal k. Der Beweis hiervon, es wird der letzte in der Vorlesung sein, ist eigentlich ein bekanntes Verfahren, das praktisch in der ersten oder einer der ersten Vorlesungen jedenfalls aufgetaucht ist. Was müssen wir machen? Also f von x ist im Allgemeinen a mal x plus klein a und das ist natürlich die Verkettung x geht auf x von der Translation mit der Abbildung x geht auf a mal x. Das heißt, eigentlich ist es eine Aussage über Matrizen und gar nicht so sehr über affine Abbildungen. Denn den Translationsanteil, den können wir einfach immer hinten dran schreiben. So, jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir die Matrix A so zerlegen in eine Dreiecksmatrix, Diagonal und eine Orthogonalmatrix. Oder anders ausgedrückt, wenn diese Gleichung gelten soll, dann muss es doch andersrum heißen, dass ich, wenn ich ein a zunächst einmal ein d hoch minus 1 ran multipliziere, an a zunächst einmal von links ein d hoch minus 1 ran multipliziere und dann ein u hoch minus 1 ran multipliziere, dann bekomme ich die Matrix K. Und die Matrix muss orthogonal sein. Aha, was muss ich tun? Ich muss also eine Diagonalmatrix finden und eine obere Dreiecksmatrix, sodass das, was ich rauskriege, eine Orthogonalmatrix ist. Das heißt, ich muss Entschuldigung, ich habe eine Voraussetzung vergessen. Ich habe eine ganz wesentliche Voraussetzung vergessen, Überprüfung der ganzen Geschichte, was passiert hier. Orthogonale Matrizen sind invertierbar, diagonale Matrizen sind invertierbar, diese Matrix hat Determinante 1, sie ist invertierbar. Die lineare Abbildung zu einer beliebigen affinen Abbildung ist im Allgemeinen bestimmt nicht invertierbar. Das heißt, hier muss bijektiv noch dazu, sonst habe ich überhaupt keine Chance, so irgendwas zu tun. Wenn die affine Abbildung irgendwie einen Teil meines Raumes vergisst, habe ich keine Chance. Aha. Nochmal zurück, ich wollte gerade das Argument sagen, wo mir das aufgefallen ist. Ich habe die Matrix A. Aus der Matrix A, beziehungsweise aus den Zeilen oder Spalten, das ist egal, muss ich durch Anwenden dieser beiden Matrizen die Zeilen oder Spalten von der orthogonalen oder unitären Matrix machen. Hier steht orthogonal oder unitär, je nachdem, ob ich über R oder über C bin, spielt für das Argument hier keine Rolle. Die Spalten von der orthogonalen oder unitären Matrix stehen aufeinander senkrecht und haben Norm 1. Das heißt, ich muss aus den Zeilen oder Spalten von A, die muss ich auf Norm 1 kriegen und die muss ich senkrecht zueinander kriegen. Aha. Was muss ich also tun? Welches Verfahren leistet das, um irgendwelche eine beliebige Basis aufeinander senkrecht zu kriegen? Gram-Schmidt. Also, seien V1 bis Vn die Spalten, warum will ich es in der Schreibweise? Nee, die Zeilen. Die Zeilen von A die Zeilen von A bilden eine Basis von R hoch N, denn die Abbildung ist bijektiv. Wenn die eine Basis von R hoch N bilden, sind sie insbesondere die Normen von V1 bis Vn als Vektor von 0 verschieden. Also sei D die Matrix bestehend aus den Normen von V1 und den Normen von Vn. Dann habe ich schon mal erreicht, dass D hoch minus 1 mal A hat Zeilen von Norm 1. D hoch minus 1 kann ich bilden, ich wiederhole es nochmal, weil ich am Anfang die Voraussetzung vergessen hatte, weil diese Dinge alle von 0 verschieden sind und die sind von 0 verschieden, weil die Spalten eine Basis bilden, weil die Abbildung bijektiv ist. Aha. Hat Zeilen von Norm 1, jetzt hätte ich aber noch gerne, dass diese Zeilen aufeinander senkrecht stehen. Und das ist das genau, jetzt habe ich hier einen Zeilenvektor, der heißt jetzt V1 durch Norm von V1. Den kann ich mal hernehmen. Das heißt, ich mache einfach das Gram-Schmidt-Verfahren. Der sagt mir, dass den ersten, den nehme ich einfach mal her. Das ist die letzte Zeile hiervon. Der hat Norm 1. Das ist der erste Schritt des Gram-Schmidt-Verfahrens. Nimm einfach den Vektor. Um den nächsten von der Orthogonalbasis zu finden, nehme ich einfach den nächsten Vektor, das war der hier, und ziehe eine gewisse Linearkombination von dem vorne dran ab. Und eine gewisse Linearkombination, hier ist es nur einer, minus Theta n minus 1, n mal. Also Theta n minus 1 ist einfach die Zahl, die aus dem Gram-Schmidt-Verfahren rauskommt. Theta, das ist einfach in dem Fall, weil der auf 1 normiert ist, das Skalarprodukt zwischen den zwei Vektoren. Und so weiter. Das heißt, dann nehme ich den Vn minus 2 her und ziehe eine Linearkombination von den beiden vorherigen ab. N minus 1, N minus 1 und Vn durch Vn. Und die Koeffizienten da vorne dran sagt auch das Gram-Schmidt-Verfahren, genau wie ich die wieder ausrechnen soll. Mit irgendeinem Skalarprodukt. Wie interessiert mich im Moment gar nicht. Ich nenne die einfach irgendwie. Theta N minus 2, N. Nenne ich das, was bei dem Verfahren tatsächlich rauskommt, N minus 1 und Theta N minus 2, N. Und so weiter, bis ich schließlich die erste Zeile hernehme, die werde ich jetzt hier nicht mehr ganz an die Tafel kriegen, die ist V1 durch Norm von V1 minus, da muss ich jetzt eine große Linearkombination davon abziehen, Und die bilden eine Orthonormalbasis. Aber was habe ich jetzt getan, wenn ich einfach schreibe U gleich die Matrix bestehend aus den Thetas? Mit Einsen auf den Diagonalen, da unten stehen Nullen und Theta stehen, wie sie indiziert sind, Theta 1, 2 bis Theta n minus 1, n. Und hier steht Theta 1, n und hier steht Theta n minus 1, n. Dann habe ich jetzt erreicht, dass, wenn ich u hoch minus 1 auf die Matrix d hoch minus 1a loslasse, also die Matrix d hoch minus 1a hatte als Spalten v1 durch Norm von v1, v2 durch Norm von v2 bis vn durch Norm von vn. Die Matrix u hoch minus 1 mal das hier hat als Spalten von unten nach oben gelesen, das hier, diese Spalte, diese Spalte und so weiter. Und diese Spalte, Zeile, diese Zeilen bilden nach Gram-Schmidt eine ONB. Das heißt, diese Matrix ist ja unitär bzw. orthogonal, je nachdem, ob ich im reellen oder im komplexen Fall bin. Und jetzt muss ich bloß noch das alles auf die andere Seite rüber multiplizieren, wie ich es hier schon getan habe, und bekomme die Zerlegung hier. Das ist das Ende des Beweises. Für Fragen stehe ich noch gerne zur Verfügung. Ansonsten hoffe ich, dass irgendjemand irgendwann mal zu schätzen weiß, dass man affine Abbildung oder lineare Abbildung in dieser Weise in einfache Bausteinchen zerpflücken kann. Und ich lasse einfach mal die Behauptung im Raum stehen, dass es nützlich ist. Und danke soweit für die Aufmerksamkeit.